Die Handschrift an der Wand vom Bruder Branham, gepredigt am 8. Januar 1958 in Chicago.
On the subject of the handwriting on the wall.
Das Thema heißt die Handschrift an der Wand. Es ist ein sehr, oh, wir könnten Wochen an diesem Thema verwenden und würden dennoch niemals auch nur die Oberfläche dessen berühren. Aber ich werde heute Abend versuchen, durch die Hilfe des Heiligen Geistes nur ein wenig davon darzulegen. Und nun möchte ich Daniel 5, den 25. Vers vorlesen, worin es wie folgt heißt. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, mene, tekel, ufasi. Möge der Herr nun an das Lesen seines Wortes seine Segnungen hinzufügen. Und ich möchte fragen, ob unser guter Bruder, der Verwalter dieses Gebäudes, hier nun diese hellen Lichter ausschalten würde. Es scheint gerade in diese Richtung. Danke dir gefälligst. Ich kann die Zuhörerschaft nicht sehen, wenn ich spreche. Mag ich es, meine Zuhörer ins Gesicht zu sehen? Es scheint einfach so zu sein, dass auf diese Art mehr persönlicher Kontakt zu den Menschen entsteht. Nun vertrauen wir heute Abend unseren Herrn, während wir einfach versuchen, unsere Zeit zu nehmen, um über dieses Thema zu sprechen. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist. Es ist ein Thema für einen evangelistischen Dienst und nicht einer für göttliche Heilung. Aber es ist für die Größe der göttlichen Heilung. Der krankeste Leib, welcher mir heute Abend bekannt ist, ist der geistliche Leib unseres Herrn Jesus auf dieser Erde. So zerrissen und zerbrochen, dass er wirklich Heilung, göttliche Heilung braucht. Nun, unser Thema heute Abend beginnt in Babylon. Und Babylon war erst, wie es heute noch ist, in der Sinai-Wüste gelegen. Zuerst wurde es Babel, die Pforte Gottes, genannt. Später wurde es Babylon genannt, welches Verwirrung bedeutet. Babylon erscheint im ersten Teil der Bibel, im 1. Mose, und es erscheint in der Mitte der Bibel und es erscheint in dem letzten Teil der Bibel, im letzten Buch, in der Offenbarung. Und da man es durch die ganze Bibel hindurch findet, muss es auch heutzutage noch existieren. Und auch ist es so, dass alles, was heutzutage auf Erden ist, sofern es sich um geistliche Dinge handelt, wie der Geist Gottes und der Geist des Teufels, alle die Kults und alles andere, was wir heute in der Welt haben, begann in 1. Mose. Genesis bedeutet der Anfang. Und auch alle die Dinge, die heute unter einem anderen Namen und in einer anderen Form zu finden sind, sind hervorgebracht aus demselben Geist, wie es in 1. Mose geschrieben steht. Und es ist im Begriff, dass alles zum Abschluss kommen wird, so wie ein Baum wächst. Alles wird am Ende zu einem Höhepunkt kommen, für das große Gericht Gottes, wo er alle Dinge regeln wird. Und alles, was am Anfang hatte, wird ein Ende haben. Nur die Dinge, welche keinen Anfang hatten, werden auch kein Ende haben. Das ist der Grund, warum ein wiedergeborener Christ niemals ein Ende haben wird, da er ewiges Leben hat. Und ewiges Leben ist ein Teil von Gottes eigenem Leben. Denn Gott ist ewig. Und dasselbe Wort, das griechische Wort Zoe, bedeutet Gottes Leben. Wenn Jesus sprach, ich gebe ihnen das ewige Leben, so wird hier wieder dasselbe Wort verwendet. Deshalb ist der Geist eines Menschen, der wiedergeboren ist, verändert. verändert worden, wodurch er ein Teil Gottes dermaßen wird, dass er ein Sohn Gottes ist. Und er ist dann genauso ewig, wie Gott ewig ist. Denn er ist ein Teil Gottes durch seine geistliche Geburt. Nun, Babylon wurde durch einen Mann gegründet, der Nimrod hieß, der ein Sohn Hams war, ein sehr schlechter Mann. Und Babylon war einmal die Hauptstadt der Welt. Als diese große Stadt dort gebaut worden war, mussten all die kleinen Städte, die in der Umgebung Babylons lagen, Tribut und Steuern und so weiter, an diese große Stadt Babylon zahlen. Und in dieser Stadt herrschten allerlei fremdartige Lehren, was ihr selbst herausfinden könnt, wenn ihr in manchen dieser alten Büchern lest, zum Beispiel His Loves Three Babylons und oder in sonstigen alten Geschichtsbüchern. Sie hatten alle Art von Lehren dort. Sie hatten dort eine Frau, ihren Namen kann ich zurzeit nicht nennen, die seltsam geformte Wurzeln fand und auf der Erde ausgrub, um daraus Götzen zu machen. Es wird angenommen, dass es die Art von Götzen war, die Jakob von seinem Schwiegervater nahm. Und zwar einige von diesen Götzen aus Wurzeln und so weiter. Nur kleine Isms. Und aus diesen Dingen entsprangen die Kulte hervor, die wir heutzutage in der Welt sehen. Wenn wir das damalige Brauchtum betrachten und dann die Natur der Dinge, die es heutzutage gibt, so ist es dieselbe Natur. Es war so, dass Babylon gerade in dem großen, furchtbaren Tal lag, welches durch die beiden Ströme Euphrat und Tigras umgeben und bewässert wurde. Und es war ein großes landwirtschaftliches Zentrum. Und Babylon war eine große Stadt. Diese Zweistromland liegt annähernd 192 Kilometer um die Stadt herum. Also zu jeder Seite hin je 48 Kilometer. Das würde genau 192 Kilometer ausmachen. Man sagt, dass die Straßen Babylons ungefähr 61 Meter breit waren. Die Mauern waren 24 Meter dick und annähernd 61 Meter hoch. Auf diesen Mauern konnte man Wettrennen mit den Streitwagen abhalten. Die Tore waren aus Messing gemacht. Die Pforten wurden dann 61 Meter in der Breite sein. Und gerade im Zentrum der Stadt war der Palast gelegen. Und der Palast war der Thron. Und durch das Zentrum der Stadt verlief der große Fluss Euphrat. Wenn ihr es beachtet, es ist die Stadt des Teufels. Denn Babylon ist wie die Stadt Gottes gestaltet, wo der Strom des Lebens vor dem Thron fließt. Und in diese Stadt Babylon hatten sie ganz herum an den Mauern große hängende Gärten angebracht. Es war eine so große und mächtige Nation zu dieser Zeit, dass sie die damals bekannte ganze Welt besiegt haben. Und die ganze Welt musste Tribut zahlen. Diese Nation war weiter in der Wissenschaft vorangeschritten als die übrige Welt. Und sie waren auf den neuesten Stand der Wissenschaft. Sie hatten aus neuesten und letzten Entwürfen die modernsten Streitwagen, die mächtigsten Rüstungen und die besten Metalle. Es war etwas Außergewöhnliches für die übrige Welt. Und innerhalb dieser Mauern regierte König Belsazar. Der König war zu dieser Zeit, während der Zeit dieser Ereignisse, worüber wir heute Abend sprechen werden. Die Bibel berichtete, dass Nebukadnezar der Vater Belsazars war. Aber in Wirklichkeit war es sein Großvater, dem König Belsazar nachfolgte. Und manche von euch erinnern sich, dass Nebukadnezars Herrschaft der Anfang der heidnischen Königreiche war, das Haupt von Gold. Und er war nach Jerusalem gegangen, viele, viele Meilen von Babylon entfernt, und hatte die Juden gefangen genommen und sie in sein Königreich gebracht und Sklaven aus ihnen gemacht und verwendete ihre Wissenschaftler. Genau wie Russland es tat, als es einen Teil Deutschlands eroberte. Der Grund, warum sie im Besitz der Atombombe sind, ist, dass sie sich der deutschen Wissenschaftler bemächtigten. Das ist der Grund, warum sie heutzutage so weit vorangeschritten sind. Man nahm sie gefangen und nutzte ihre Kenntnisse und ihr Wissen für sich, denn sie selbst hatten diese Kenntnisse nicht. Aber sie gingen hin und bemächtigten sich der Dinge, genauso wie Nebukadnezar es mit den Juden tat. Und wir finden heraus, dass zur Zeit Nebukadnezar ein gerechter Mann mit Namen Daniel, ein Prophet des Herrn war, zu dieser Zeit in Gefangenschaft geführt worden war. Er diente unter der Regierung von König Nebukadnezar als ein Fürst über alle Astrologen, Weisen Männer, Magier und so weiter. Und nun hatte Belsazar die Herrschaft übernommen. Belsazar war ein moralisch böser Mann. Aber das kümmerte ihn einfach nicht. Und die Menschen von Babylon fühlten sich innerhalb ihrer Stadt sicher. Ihre Pforten und Toren waren verriegelt mit Mauern, die 21 Meter hoch und 24 Meter dick waren. Man bedenke, wie sicher sie sich gefühlt haben müssen innerhalb dieser Mauern. Aber bedenke dieses: ungeachtet, wie sicher ihr euch durch die Wissenschaft führt, Gott wird euch herausfinden, wenn ihr sündigt. Es gibt jedoch nur eine wirkliche Geborgenheit, und das ist die in Christus Jesus. Nun, die Babyloner fühlten sich als große Wichtigkeit und als führende Nation der Welt mit einer sehr typischen modernen Zivilisation, genau wie in unserem fabelhaften Amerika, in dem wir leben. Und ich selbst jedoch bin irgendwie beunruhigt und ich fürchte nicht, dass wir dieselbe Haltung annehmen könnten wie einst die Babylonier. Da wir die führende Nation der Welt sind, weil wir, wie wir es denken, die besten Wissenschaftler, die besten Maschinengewehre, die Atombombe und die schnellsten Flugzeuge haben, fühlen wir uns irgendwie sicher ohne Gott. Es ist ein sehr schönes Beispiel. Gott ändert sich niemals. Seine Einstellung der Sünde gegenüber ist dieselbe heute, wie sie damals war. Und es gibt kein Versteck hier auf Erden. Nur in Christus seid ihr sicher. Und in dieser großen Stadt hatten alle das Gefühl, dass es für keine Armee der Welt möglich war, je die Stadt einzunehmen. Durch diese großen, hohen Mauern und durch ihre moderne Ausrüstung waren sie von der Außenwelt abgeriegelt. Aber sie ahnten nicht, dass diese Meder und Perser, eine bösartige Nation, welche heute die Hindus von Indien sind, viele Meilen entfernt ein Flussbett gruben, um damit den Lauf des Flusses Euphrat zu ändern, damit sie dann vor die Mauern der Stadt hindurch marschieren konnten. Doch die Bewohner der großen Stadt hatten immer das Gefühl, dass sie gesichert waren. Alle Zeit hatten sie dieses Gefühl. Und in ihrem sicheren Gefühl fingen sie an, sich in der Sünde zu wälzen. Es scheint so zu sein, dass wenn der Mensch ein Gefühl der Selbstzufriedenheit bekommt, die Sünde anfängt, ihn in Griff zu bekommen. Da, wo die Gemeinde, die Nation oder der Einzelne das Gefühl haben, keine Hilfe von außerhalb zu brauchen, fängt die Sünde an zu herrschen. Das ist wahr. Und wir sollten auch beachten, dass wenn die Menschen das Gefühl der Überlegenheit bekommen, gewöhnlich die Sünde anfängt, um sie zu verderben. So, wenn sie die Tore und Pforten ihrer großen Stadt verschlossen halten, seien sie sicher. Aber Gott schaut vom Himmel herab und sieht alles, auch jede Sünde. Und jede Sünde ist eine Schande für eine jede Nation. Und ich wundere mich heute Abend über all unsere großen Ausrüstung, die atomgetriebenen U-Boote und unsere Düsenflugzeuge, die viele hunderte Meilen pro Stunde fliegen, das sogar oder pro Minute, die sogar die Schallmauer durchbrechen können. Aber vergesst niemals, dass eure Sünden euch ausfindig machen werden. Und während der Zeit, wo sie die Tore verriegelt hatten, dachten sie, dass sie einfach Lustbarkeit haben wollten und konnten, so wie sie es mochten, denn sie waren ja geschützt. Sie waren die führende Nation. Alle anderen Nationen schauten auf sie, auf ihre Wissenschaft, auf ihre Hilfe. Und so war es, dass während einer ähnlichen Zeit dort dieser König dachte, sich eine große Zeit zu machen. Und er legte ein Datum für eine große Tanzveranstaltung fest. Und wie ich es sagen würde, eine moderne Rock'n'Roll-Veranstaltung. Es war nichts anderes. Und so bestimmte er die Zeit, wo er alle Berühmtheiten einlief, alle Soldaten und die Kapitäne und alle Frauen und die Beifrauen. Nun, eine Beifrau ist nur eine erlaubte Prostituierte. Und seht ihr, wenn ein Mann sich unabhängig fühlt, fängt er an, sich in der Sünde zu wälzen. Und der König ließ die besten Liköre, die er finden konnte, für diesen großen Rock'n'Roll-Fest, welches er veranstalten würde, auffahren. Er dachte, dass er sicher wäre. Er dachte, dass da nichts wäre, was ihm schaden könnte. Er dachte, er war sicher. Und dieses große Zechgelage fand statt in einem dieser hängenden Gärten gerade hinter dem Palast. Und vielleicht hatten sie alles sehr schön verziert mit all den hängenden Flitter. Und sie holten sich alle die Tanzmädchen und veranlassten, dass viele der Frauen kamen, um die Soldaten zu unterhalten. um ihre Biere und Weine zu trinken. Und wenn das kein Fest wie ein Rock'n'Roll ist, wie es heutzutage stattfindet, dann weiß ich nicht, was sonst noch eins sein würde. Das stimmt genau. Und alles war für diese Veranstaltung in Bereitschaft. Und sie hatten vor, eine große Zeit zu haben. Ohne Zweifel war es so, dass viele der verheirateten Frauen zu diesem Fest kamen. Ihre Ehemänner wurden daheim gelassen, um auf die Kinder aufzupassen, während sie hinausgingen, sich zu amüsieren. Aber auch umgekehrt, ohne Zweifel, manche Mutter lief auf dem Flur auf und ab mit einem kranken Baby, während ihr betrunkener Ehemann hinausging, sich zu vergnügen. Es ist einfach sechs von der einen und ein halbes Dutzend von der anderen. Und ich kann regelrecht sehen, wie sie anfingen zu trinken, um sich eine schöne Zeit zu machen und sich zu vergnügen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Musikkapelle richtig in Stimmung war und die Musik hervorschallte und die kleinen Teenager zwingten einander, die Soldaten betrunken, rissen die Frauen an sich, warfen sie über ihre Häupter, küssten sie und setzten sich auf ihre Stühle und jauchzten und sie dachten, dass sie sicher waren. Oh Amerika, dieser Gott, der herabschaut auf die Betrunkenen und das Rock'n'Roll-Fest, schaut auch heute Abend auf euch herunter. Welch eine Zeit müssen sie gehabt haben. Ich kann mir diesen König Belshazzar als eine Art modernen Elvis Presley vorstellen. Er konnte viele ihrer fabelhaften Dinge tun. Bei all diesem Herumtreiben wussten sie nicht, dass während dieser ganzen Zeit der Tod vor der Türe lauerte. Als das Fest sich richtig in Bewegung setzte, war es ungefähr wie eine große Aufmachung für eine moderne Hollywood-Fernsehveranstaltung. Sie dachten, dass sie einige gute Witze über die Religion machen konnten. Ungefähr wie bei einer Art und Gottfried-Darstellung oder wie etwa in diesen modernen Fernsehprogrammen heutzutage. Oder irgendeine Art von Witzen über den Prediger zu machen, in der Form eines Early Fogg, der beispielsweise am Anfang dieses Programms sagte, wie geht es euch Erbsenpflücker? Aber Gott schaut noch immer vom Himmel herab. Doch sie dachten damals, dass sie in einer solch einer Nation lebten, die nicht angreifbar ist. Aber ihr erntet, was ihr seht. Seid euch einfach dessen bewusst, ihr Menschen, ob ihr eine Nation seid oder eine Gemeinde oder ein Einzelwesen. Ihr erntet, was ihr seht. Und wisst ihr, ich kann sehen, wie dieser König aufsteht und sagt, nur eine Minute, Mädchen, lasst uns einen guten religiösen Witz über den Prediger machen und so weiter. Und all der Flitter flog herum und die jungen Damen sagten, Juhai, ja, wir glauben, dass wir das gerne hören würden. Und die jungen Soldaten trieben es wie die Teenager von heute. Denn dieses ist nicht mehr als ein modernes Babylon. Ich bin ein Amerikaner, aber so gehörte Daniel zu der Zeit zu Babylon. Das jedoch ist keine Entschuldigung für die Sünde. Ich sagte vor einiger Zeit zu einem Mädchen, bist du ein Christ? Sie sagte, ich möchte, dass es dir klar ist, dass ich eine Amerikanerin bin. Ich sagte, das hat gar nichts zu sagen. Gar nichts. Ich bin froh, ein Amerikaner zu sein. Das hat aber nichts mit der Reflektierung von Christentum zu tun. Gar nichts. Wenn wir sündigen, werden wir für unsere Sünden bezahlen. Lasst es euch versichert sein. Sie hatten dort einen Propheten, aber sie wollten nicht auf ihn hören. Sie hatten die Botschaft, machten sich jedoch damit Spaß. Wenn das nicht das moderne Amerika ist, weiß ich es nicht. Sie haben das Evangelium und die Wahrheit, mögen es aber gerne, sich darüber einen Spaß zu machen. Deshalb sagten sie, lasst uns hingehen und die heiligen Rohrgefäße holen und lasst uns einen Spaß damit zu machen. Gott erlaubt es nicht, dass Sünder über sein Volk Späße treiben. Ihr werdet eines Tages dafür bezahlen. Und sie gingen hin und holten sich die Gefäße des Herrn und brachten sie hinauf in den Tempel und hatten vor, sich einen guten Trunk aus den Gefäßen des Herrn zu genehmigen. Und sie gossen ihre Urte 92 und blaue Bentbachs-Liköre hinein, um sich daraus einen guten Witz zu machen. Oh, sie stießen mit den Gläsern und Gefäßen an und fingen an zu trinken und zu lachen und machten sich Späße über die Religion des Herrn. Sie wussten nicht, was sie taten. Und so ist es heute mit dieser Nation. Sie wissen nicht, dass sie die Botschaft des Herrn Jesus Christus und die Taufe des Heiligen Geistes, das Wiedergeborensein, verworfen haben. Obwohl sie religiös waren, nun, das betrunkene Fest der Rock'n'Roll-Tänzer, sie waren religiös, wie die Bibel sagt, denn sie priesen ihre Götter. Deshalb könnt ihr noch so religiös sein, dennoch aber verkehrt. Das stimmt. Das ist nicht die Aufrichtigkeit. Das ist ein Weg, welcher dem Menschen als richtig erscheint, aber das Ende dessen ist der Weg des Todes. Deshalb hatten sie eine große Staatskirche und eine Religion, der sie dienen konnten. Jedoch machten sie sich einen Spaß über die heiligen Dinge Gottes. Und eben das ist sehr kennzeichnend für die heutige Zeit, dass sie sich lustig über die heiligen Dinge Gottes machen. Sie nennen die Menschen, die versuchen, rein und anständig und rechtschaffen zu leben, die nennen sie altmodisch oder heilige Roller oder bezeichnen sie sonst mit irgendeiner Art von Schimpfnamen. Und sie bezeichnen Gaben des Herrn, welche er bestätigt hat, als Werke eines unreinen Geistes, gleich einem Wahrsager oder einem Teufel. Oh, wie könnt ihr, die ihr so handelt, dem Gericht entgehen? Das Blut der Märtyrer ruft gegen euch. Wenn Gott diese Nation nicht für seine modernen Sünden richtet, muss er Sodom und Gomorra wieder aufstehen lassen, um sich bei ihnen entschuldigen, dass er sie zerstört hat. Das stimmt. Wir werden gebunden für das Gericht um diese großen Wunder, die ihr durch unseren gesegneten Retter tun seht, sein warnende Zeichen dafür, dass das Gericht nahe ist. Und die Sünde hat diese Nation von Seite zu Seite, von Osten nach Westen, von Norden zum Süden durchflügt. Und sie verschmähen die Gaben des Herrn, machen sich lustig darüber, lachen, kritisieren sie und berichten darüber in ihren Zeitungen und bezeichnen es als Unsinn. Denke darüber nach. Modernes Babylon. Nun, sie tranken und stießen mit ihren Kelchen an. Und der große Film Playboy Der Belsatzer hieß, hatte gerade vor, einen Trunk aus seinem Kelch zu nehmen. Seine Augen traten hervor, als er sich umwandte und schaute in die Richtung des Schlosses, sah er, dass vom Himmel kommend die Hand eines Mannes anfing, auf und abzuschreiben auf der Mauer. Ich möchte, dass ihr beachtet, dass die Schrift auf dem Putz erschien. Nun, vielleicht waren die Leuchter außerhalb von ihren Flitter, wo sie ihre moderne Rock'n'Roll-Veranstaltung hatten, angebracht. Und die Lichter flackerten gegen die Mauer. Gott tut Dinge nicht in einer Ecke. Gott spricht und bewegt sich gerade draußen unter den Lichtern. Deshalb war seine übernatürliche Handschrift auf dem Putz der Mauer sichtbar für alle. Und der König muss es zuerst gesehen haben, dieser moderne Spaßvogel, dieser gute Radiokomiker, Fernsehschauspieler, als er das Glas über den Kelch an seinen Mund brachte, um zu trinken, pressten seine Augen sich hervor. Und er fühlte sich ganz erschüttert. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich so fühlte, wie die Bibel sagte, seine Knochen lösten sich aus ihren Gelenken. Er war sicherlich ganz erschüttert, ganz sicher. Wenn Gott anfängt, seine Zeichen zu zeigen, so ist es Zeit, erschüttert zu werden. Das ist richtig. Und als er es beachtete, veranlasste sein Rock'n'Roll lied, dass er erschüttert wurde, während er die Handschrift auf der Mauer betrachtete, kann ich mir vorstellen, wie dieses kleine Fräulein in ihren, wer weiß wie geschminkten und gemalten Lippen, in ihren mit Flittern aufgemachten Haar herumwirbelnd, dann zu den betrunkenen Soldaten sagte, ich frage mich, was heute Abend mit dem Jungen los ist. Und irgendein junger Mann riss sie in diesem Moment an sich und sagte, in Ordnung, den nächsten Tanz ist für uns. Und die Musik stoppte. Oh, diese große sündige Nation. Einmal werdet auch eure Rock'n'Roll-Veranstaltungen aufhören, wenn ihr nicht jetzt auf die Stimme eines Predigers hören wollt, so werdet ihr eines Tages auf die Hand beim Gottes beim Gericht hören müssen. Der Rock'n'Roll wird aufhören, genauso wie die Musikkapelle beim Untergang der Titanic aufhören mussten, als sie zuletzt spielten, näher mein Gott zu dir. Eines Tages wird die Melodie geändert und die Musik hörte auf. Sie beobachteten ihren Spaßvogel, ihren Star in diesem Fernsehspiel, wie er dort stand und sah gebannt auf dieses große Ereignis, was standfand. Seine Knie zitterten. Wie ist es möglich? Alle Mauern rundherum sind doch geschlossen. Ich habe meinen Wächtern an den Pforten stehen, meine auserwählten Männer. Aber seht ihr, Gott braucht nicht durch irgendein Tor zu kommen, in der Art, wie wir Menschen es müssen. Er kommt herab von der Herrlichkeit und seine Hand schrieb auf die Mauer. Und schnell ließ er in diesem modernen Ort alle seine Wahrsager, Astronomen, Bischöfe, Päpste, Kardinäle und all die Doktoren und so weiter zusammenrufen. Und er sagte, nun meine Herren, Ich habe euch allen das Vorrecht gegeben, zu predigen und zu tun, was ihr tun wolltet. Nun deutet mir das, was dort auf der Mauer steht. Aber genauso, wie sie damals mit dem Übernatürlichen nicht vertraut waren, so ist es auch mit dem heutigen Menschen. Sie wussten nichts darüber. Sie wussten nicht, wie man unbekannte Zungen auslegt. Sie wussten nichts über die himmlische Sprache. Deshalb waren sie sprachlos. Denn sie wussten darüber nichts. Und als sie alle dort standen, erinnert euch, das ist das Hineinbringen des heidnischen Königreiches. Und so wie es unter dem Übernatürlichen anfängt, wird es auch unter dem Übernatürlichen herauskommen. Aber diese Bischöfe, Kardinäle, große Doktoren konnten das Übernatürliche nicht auslegen. Ihnen war darüber nichts bekannt. Sie schauten in alle ihre Bücher über Geisteswissenschaften und fanden nicht einmal andeutungsweise eine Erklärung für dieses Übernatürliche. Seht ihr, geistliche Dinge werden nur geistlich verstanden. Alle waren beunruhigt und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und schließlich kam die kleine Königin. Erinnert euch, sie war nicht auf diesem Rock'n'Roll-Fest. Ihr wurde gesagt, dass etwas geschah, was den König sehr erschütterte, worauf das Fest aufgehört hatte. Sie hätte einer dieser guten Gläubigen sein können. Und da war einer dort, der hatte sie nicht vergessen. Sie eilte in das Fest hinein und sah diesen modernen Spaßvogel, den König, ganz erschüttert. Die Musikband spielte nicht mehr. Sie sagte, oh König, lebe für immer. Aber er ahnte nicht, wie nahe er in Wirklichkeit dem Tode stand. Sie sagte, lebe für immer. Ich weiß, dass ihr alle euch darüber Gedanken macht, was wohl die Handschrift an der Wand bedeutet. Ich sehe weder der Papst, noch die Bischöfe, noch die Kardinäle, noch die Doktoren, die Gott gelehrt hatten. Niemand kann es lesen. Aber, o König, lass dir etwas sagen. Da ist ein Mann in deinem Königreich, der mit dem Übernatürlichen bekannt ist. O Bruder, wenn du die Handschrift heutzutage an der Wand siehst, denke daran, da ist ein Mann, der darüber weiß. Es mag sein, dass einige von euch bei jedem Arzt in der Stadt waren und sie sagten, du musst sterben, aber da ist ein Mann, der dir helfen kann. Es mag sein, dass die Sünde deine Seele so schwarz machte, wie die schmutzigsten Wände der Hölle sind, und dass du im Begriff warst, dein Selbstmord zu begehen, ohne Hoffnung. Aber da ist ein Mann und sein Name ist Jesus. Er kennt das Übernatürliche und er ist in unserem Königreich, denn wir sind die Kinder seines Königreiches. Dort ist ein Mann, sie sagte, der sich mit Übernatürlichem auskennt. Seit Jahren ist er hier und man fand den Geist in ihm. Und er hat einen ausgezeichneten Geist. Und er kann Träume deuten und er sah Visionen und alle waren immer richtig. Deshalb sei nicht beunruhigt, gebe mir nur einige Minuten Zeit und ich werde diesen Mann holen. Es wird der Tag kommen, wo ihr nach ihm rufen werdet. Es mag sein, dass ihr zurzeit keinen Raum für ihn in eurem Haus habt. Ihr seid zu sehr damit beschäftigt, Fernsehen zu schauen, Karten zu spielen, Bier zu trinken und Rock'n'Roll-Feste zu besuchen. Aber die Zeit wird kommen, dass ihr nach ihm rufen werdet. Das stimmt. Es geschah, dass Daniel zum König hineingebracht wurde. Und als er hineingebracht wurde, er ein Prediger der Gerechtigkeit, ein Mann Gottes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann Gottes in so einem Ort wie Babylon leben könnte, ohne seine Stimme dagegen zu erheben. Aber seht ihr, der König störte sich nicht an dem mahnenden Stimme. Das ist der Grund, weshalb er sich in dieser Verfassung befand. Sie brachten Daniel und er sagte, was haben deine Päpste und Doktoren für dich ausgelegt? Sie aber hatten nichts, womit sie auslegen konnten. Was geschah dann? Daniel, er sagte, O Belsatzar, du weißt alle diese Dinge, sie sind dir nicht verborgen. Und ich sage zu Amerika, ich wünschte, dass zu dieser Minute alle veranlasst werden könnten, meine Stimme zu hören. Auch ihr seid nicht unwissend bezüglich all dieser Dinge. Die Nationen haben mit dem gesündigt, was wir getan haben. Wir sind in der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Was geschah mit Frankreich? Was geschah mit Deutschland und den anderen Nationen, die den Weg von Wein und Frauen und großen Zeiten gingen? Es endet immer so, wie es mit Belsatzar endete. Wir können uns dem Gericht Gottes nicht entziehen. Gott ist gerecht. Daniel sagte zu Belsatzar, deinem Vater wurde von Gott ein Königreich und damit eine große Nation gegeben. Aber er vergaß es und er tat dieselben Dinge, die du tust. Und Gott verwandelt ihn zu einem wilden Tier. Du, Belsatzar, bist dir dieser Dinge bewusst. Dennoch nimmst du die heiligen Gefäße Gottes und mach dir einen Spaß damit. Beachte, Daniel sagte, das Geschriebene ist an der Wand angebracht worden. Zu dieser Zeit ist dein Königreich gezählt. Mit anderen Worten, schau her, Bursche, deine Tage sind gezählt. Dein Königreich ist von dir hinweggenommen und an eine andere Nation übergeben worden. Eine tierische, ungöttliche Nation, die so schlecht ist, wie ihr es seid. Gott sorgt dafür, dass die Sünde durch Sünde bekämpft wird. Ich wundere mich heutzutage, gerade zu der Zeit, so möchte ich es sagen, als er die Handschrift an der Wand beobachtete, ahnte er wohl kaum, dass unter den Pforten die Wächter getötet worden waren. Die Soldaten waren auf den Straßen. Die Palästwächer wurden auf den Treppenstufen erschlagen. Diese Frauen waren weg von ihren Babys, weg von ihren Ehemännern. Die Ehemänner weg von ihren Frauen, ganz betrunken. Sie hörten sich irgendeine Art von modernen Tanz an und trieben sich herum. Und die Soldaten waren auf der Treppe und in wenigen Minuten würde der König erschlagen sein. Der ganze betrunkene Haufen von Männern würde durch das Schwert erschlagen von einer gottlosen, vom Teufel besessenen Nation. Die Frauen würden die Kleider vom Leibe gerissen und die jungen Mädchen würden alle auf den Straßen vergewaltigt. Die Köpfe würden gegen die Mauern zerschlagen. Rissen sie mit ihren Schwertern auf, nachdem sie vorher mit ihnen in sinnlicher Begierde gelebt hatten. Wahnsinnige, betrunkene Soldaten Das alles stand bevor, denn sie waren in der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Und ich wundere mich, auch heutzutage machen sich viele lustig und lachen über die Heilungsgottesdienste, lachen und machen Spaß über die Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie verhalten sich so, wie es die Bibel sagt, überheblich, hochmütig, haben die Form der Gottseligkeit und verleugnen die Kraft davon. Ich wundere mich in diesen Tagen, dass wir meinen, sehr abgesichert zu sein, und ganz plötzlich finden wir heraus, dass Russland uns wissenschaftlich 5 Jahre voraus ist. Wir sind auf zu vielen Partys gewesen. Wir haben zu viel in der Sünde geharrt. Die Gemeinde ist so im Schlaf versunken, dass sie sich nicht mehr um die Gebetsversammlungen kümmert. Sie ist gleichgültig geworden. Sie erhebt die Stimme gegen den wirklichen, wahren Geist des lebendigen Gottes. Sie will ihn nicht mehr haben. Sie sind alle so herausgeputzt in ihren Denominationen. Sie haben keine Zeit mehr für Gebetsversammlungen, sondern sie sitzen vor dem Fernseher und sehen sich Filme an und treiben sich herum. Von einer Party zur anderen und solcher Dinge. Das ist die Wahrheit. Das mag sich sehr altmodisch anhören, aber das ist, was die Nation heutzutage braucht. Das Evangelium wird auf einer zu weichlichen Art mit Gummihandschuhen den Menschen verkündigt. Es muss wahrhändig verkündet werden durch den Heiligen Geist. Wahrhaftig. Billy Graham sagte hier vor ungefähr 2 Wochen in seiner Botschaft, diese Nation kann jederzeit, wenn es Russland verlangt, ein Satellitenstaat von Russland werden. Wo sind wir denn? Ihr kauft euch Schallplatten von Elvis Presley und bleibt daheim, weg von der Gemeinde, um liebe Susi zu hören? So ist es doch in diesen Tagen. Ihr seid in der Waage gewogen worden und zu leicht befunden. Was ist geschehen? Das ist die Handschrift an der Wand. Die Russen haben einen Sputnik hinaufgeschossen, 500 Meilen von der Erde entfernt, worüber wir keine Kontrolle haben. Und sie könnten in den nächsten 30 Minuten ein halb Dutzend dieser Sputniks über die Vereinigten Staaten bringen und anrufen und sagen, ergebt euch oder ihr werdet in einigen Minuten nur noch ein Haufen Asche sein. Sie könnten es tun. Und wir können nichts machen, um sie daran zu hindern. Es ist in ihren Händen. Blutlose, herzlose, ungöttliche Kommunisten. Gottlose Kommunisten. Sicherlich ist es das, was Gott verwendet, um die Sünde ans Licht zu bringen. Wenn ihr die Bibel lest, muss gemäß Offenbarung Russland dieses tun. In Ordnung? Die Lehre der Prophetie mag diesbezüglich zu meiner Lehre unterschiedlich sein, aber wartet nur, bis es vorüber ist. Russland ist genau für den Zweck dort hingestellt worden. Die Bibel sagt es so. Nun, wir versuchen am anderen Abend mit den Russen einen Sputnik abzufeuern. Wir dachten, dass wir genauso viel tun könnten, wie sie es taten. Aber dieser Sputnik erhob sich nur ungefähr 1 Meter vom Boden. Zwischen flog er auseinander. Zu viel Rock und Roll und Zunde. Wir sind in der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Gott sei uns gnädig. Was würden wir tun? Was würde geschehen, wenn die Russen ihre Raketen mit dem hochschießen würden und sagen, ergebt euch oder ihr seid in 5 Minuten nur noch ein Haufen Asche? Natürlich, unsere Regierung würden zum Leben erhalten und zu retten sich ergeben. Das wäre das Einzige, was sie tun könnten. Was würde denn so manchen von euch Amerikanern, allen von uns, die wir hier drinnen sind, geschehen? Aber nicht nur wir hier drinnen, sondern ich meine die ganze Nation. Ich spreche zu euch, ihr kleine Mädchen mit euren wie Rosenknospen aussehenden bemalten Lippen. Geht vorbei an einem Prediger, der an der Ecke steht, um das Evangelium zu predigen. Und ihr werdet deren halben lachen. Ihr kleinen Besserwisser, du kleiner Teenager, denkst, dass du viel zu viel Intelligenz und Köpfchen hast und deshalb es nicht nötig hast, das Evangelium zu beherzigen. Was wird mit dir geschehen, Papa, der du abends mit Mama daheim sitzt und das Fernsehprogramm anschaust, während Junior in deinem zum Pseudo-Rennwagen umgebauten Auto sitzt und seine Schwester sich irgendwo beim Rock'n'Roll dem Tanzvergnügen hingibt? Du siehst dir das Fernsehprogramm an und das Evangelium, du hast ja Spaß darüber. Was wird mit dir geschehen, Gemeindemitglied? Wie wird dein Ende sein? Es mag sein, dass dein Name im Mitgliedsbuch steht oder du der größten Gemeinde der Stadt angehörst. Es sei denn, dass du unter der Sicherheit des Blutes des Herrn Jesus bist, sonst wirst du mit denen, die umkommen werden, umkommen. Dort ist keine Hoffnung für dich. Was wird geschehen, wenn ein Sputnik dort oben kreist? Was wird geschehen? Die ganze Nation würde sich natürlich ergeben, denn das wäre das einzige anständige und richtige, was die Regierung tun könnte. Was geschieht dann? Wie eine Welle nach dem anderen würden Schiffsladungen voller Soldaten kommen. Ebenso ein Flugzeug nach dem anderen würde in dieser Nation landen. Die Frauen würden auf offener Straße vergewaltigt werden. Was würdet ihr tun? Alles gehört ihnen. Ihr würdet aus eurem Heim hinausgeworfen werden und sie würden alles übernehmen. Was würde mit euch, junge Mädchen, und dir, junger Mann, und allen von euch zu der Zeit geschehen? Für die Sünde muss bezahlt werden, ungeachtet dessen, welche Nation es ist oder wer es tut, ob Einzelwesen oder eine Nation. Für die Sünde muss bezahlt werden und eine Gruppe kommunistischer Soldaten sich ekelhaft und ungöttlich aufführen, würden eure jungen Frauen an sich reißen und sie vergewaltigen, euch junge Mädchen, und ihr würdet dastehen und könntet nichts tun, ob es euch gefällt oder nicht. Warum kommt es dazu? Ihr habt euch zu viel von solchem Zeug wie das Fernsehprogramm über Rock'n'Roll und die Sünde angehört und irgendwelchen formellen Prediger, die nicht imstande sind, das Übernatürliche auszulegen. Die Handschrift ist an der Wand. Das stinkt und wir sind in der Waage gewogen worden und zu leicht befunden. Wann könnte das alles stattfinden, bevor das Tageslicht des Morgens anbricht? Wer kann solches verhindern? Versuche es. Die Bibel sagt, dass es geschehen wird. Aber lass es mich euch sagen, solches wird niemals die Gemeinde des lebendigen Gottes erfassen. Zu der Zeit wird sie gegangen sein, bei ihm sein. Deshalb, Freunde, hört zu. Wenn die Zeit für diese Geschehnisse so nah bevorsteht und wir die Handschrift an der Wand sehen, denn da ist nichts, was dieses alles aufhalten könnte. Amerika wurde es gepredigt, das Übernatürliche wurde getan und fortwährend gehen sie darüber hinweg. Geht irgendwo in ein Land und haltet dort eine Erweckung und habt 40 Bekehrungen eine Woche und geht nach 6 Wochen dorthin zurück, so werdet ihr keine 4 mehr übrig finden. Der alte Teich ist ausgefischt worden. Gott hat eine bestimmte Zahl Auserwählter. Und wenn der Letzte hineingekommen ist, schließt er die Tür und es ist vorüber. Da bleibt nichts übrig außer dem Gericht an dem, der die Gnade verschmähte. Und hier sind wir am Ende des Weges. Das Übernatürliche ist getan worden. Man hat darüber gelacht und sich lustig gemacht. Das letzte Ereignis ist, dass Gott in seiner eigenen Kraft gekommen ist, um durch seinen eigenen geliebten Sohn in seine Gemeinde zu wirken. Und sie sagten, es ist Spiritismus oder es ist vom Teufel. Was kann man anders übrig bleiben als das Gericht? Und hier ist die Handschrift an der Wand. Aber wenn das alles nahe bevorsteht und jeder Lehrer weiß, dass die Gemeinde Gottes entrückt wird, bevor die große Trübsal anbricht. Wenn das so nah bevorsteht, könnte es geschehen, bevor der Morgen anbricht. Aber die Entrückung der Gemeinde Gottes ist näher als das andere. O gesegnet sei der Name des Herrn, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Die Handschrift ist geschrieben und es steht in der Bibel geschrieben und wir leben, um es zu sehen. Wirst du durch die Überzeugung meiner Stimme Jesus Christus annehmen in dieser Stunde? Tut Buße und werde getauft, sagt Petrus, an jeder von euch im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn die Verheißung ist für euch und für eure Kinder und für die, die noch ferne sind. Denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben worden, wodurch ihr gerettet werdet. Es sei denn, dass ihr Christus angehört. Ihr könnt Methodisten, Baptisten, Pfingstler, Nazarener oder Katholiken sein. Ihr seid so lange verloren, bis ihr das Eigentum Christi geworden seid. Und Christus kommt in euch hinein. Es ist die Neugeburt durch den Heiligen Geist. Empfanget ihn heute Abend, während wir beten. Mit euren Häuptern gebeugt. Ich frage mich nur das eine. Wie viele sind hier, die wissen, dass dieses große Ereignis der Entrückung geschieht? Es kann sein, dass ihr Männer heute Abend mit eurer Frau zu Bett geht und am nächsten Morgen ist sie nicht mehr da. Du Vater und Mutter möget heute Abend eure kleinen Kinder mit einem Gute-Nacht-Kuss zu Bett bringen und morgen früh könnte das kleine Bett leer sein und ihr werdet auf die Straße hinausrennen, um herauszufinden, was mit Frau Jones geschah, da sie auch gegangen ist. Die Entrückung steht bevor. Die Bibel hat es deutlich vorausgesagt. Und während dieser Versammlung habt ihr die Chance, ihr Männer und Frauen, die ihr vernünftig seid, den Ruf eures Herzens aufmerksam zu schenken und zu sagen, Herr Gott, erfülle mich mit dem ewigen Leben. Wenn euer Geist unterliegt noch dem Intellekt, dann seid ihr erdgebunden. Aber der Geist Gottes, der aus dem Himmel kommt, kommt in euer Herz hinein und gibt euch den Heiligen Geist in euch. Wenn aber die große Trübsal kommt, geht der Geist, der Heilige Geist, zurück zu seinem Schöpfer und ihr geht mit ihm. Ungeachtet, wie religiös ihr seid, ihr werdet nicht hinaufgehen, es sei denn, dass in euch etwas ist, um euch hinaufzunehmen. Wie viele von euch heute Abend, die ihre Häupter gebeugt haben, nachdem ihr mit dieser Botschaft konfrontiert worden seid, würden ihre Hände zu Christus erheben und sagen, Gott, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und wenn du kommst, möchte ich mit dir gehen. Würdet ihr eure Hände erheben? Gott segne euch einfach überall in dieser Gemeinde. Buchstäblich 200 Hände oder mehr sind es, die erhoben sind. Sünderfreund, der du niemals Christus angenommen hast, würdest du zu dieser Zeit deine Hand erheben und sagen, Herr Jesus, sei mir gnädig. Gott segne dich, Dame. Gott segne dich dort. Du dort hinten. Ist da jemand anders? Erinnere mich einfach, Herr. Gott segne dich dort. Du dort, der Herr sei mit euch, erinnere mich, o Herr. Meine Augen sind gerade geöffnet worden. Ich bin mir bewusst, dass ich mich vielleicht während einer langen Zeit als ein Christ ausgegeben habe. Aber ich habe niemals gewusst, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Ich habe niemals den Heiligen Geist empfangen. Deshalb kein Mensch wird in das Königreich hineingehen. Es sei denn, dass er von Neuem geboren wird. Er kann es noch nicht einmal sehen. Würdet ihr eure Hand erheben und sagen, sei mir gnädig, o Heiliger Geist, und wenn du kommst, um deine Gemeinde abzuholen, mich mit dir nehmen, o Gott, segne dich, Dame. Jemand anders würde sagen, erinnere mich, o Gott, segne dich, Herr. Gott segne dich, Dame. Erinnere mich, oh Herr. Gott segne dich da hinten, junge Dame. Gott segne dich, junger Freund, dort hinten. Und du dort hinten, Dame, sei mir gnädig, oh Gott. Wenn ich die Handschrift an der Wand sehe, ich bin vernünftig genug zu erkennen, dass das, was heute Abend aus der Bibel gesagt wurde, eine Wiederholung der Geschichte ist. Wir sind am Ende. Nichts kann mehr helfen. Die Sache, die die Welt zerstören wird, ist in den Händen von sündigen Männern. Es sind nur noch wenige, die bestimmt sind, zu Christus zu kommen. Ihr mögt der Letzte sein, die vorherbestimmt sind, zu Christus zu kommen. Und wenn der Letzte kommen wird, wird das Gericht zuschlagen. Es mag sein, dass der Letzte, auf den der Herr wartet, unter uns ist. Wird er ihn heute Abend empfangen, während wir warten? Ungefähr 20, 30 Hände sind erhoben worden. Nun, leider haben wir keinen Raum, um einen Altarruf zu machen, damit die Menschen hier nach vorne kommen können. Aber ich frage euch, ob ihr aufrichtig seid, sicher, oh, seid aufrichtig und höret auf die Stimme der Warnung. Seid aufrichtig und fragt Christus, gerade dort, wo ihr jetzt sitzt, und sagt: Herr, sei mir einem Sünder gnädig und empfange mich, bevor ich an dem Vorhang der Gnade vorbeigehe, bevor ich meinen Tag der Gnade hinwegsündige. Sei mir gnädig, Herr, und er wird es tun. Nun betet auf diese Art, während ich mit euch bete. Gesegneter Herr, wir stehen hier in einem fürchterlichen Zustand heute Abend. Wir haben dein Wort gelesen und wissen, dass fast zu jeder Stunde die Radios es hinausschreien könnten und die Rock'n'Roll-Kapellen würden anfangen zu spielen, näher mein Gott zu dir. Aber dann ist es zu spät. Das Gericht hat zugeschlagen. Die Raketen sind auf uns gerichtet und die Vernichtung droht. Meile um Meile unserer Erde wird durch Tonnen um Tonnen von zerstörenden atomaren Kräften vernichtet und die ganze Welt in Feuer gesetzt. Und alles ist in den Händen von sündigen Männern. Die Bibel sagt, dass es auf diese Art geschehen wird und wir sehen die Handschrift an der Wand. O Herr Gott, ich bin unzulänglich zu versuchen, eine Botschaft wie diese an die Menschen zu bringen. Und ich fühle, wie klein ich hier bin, während ich hier stehe und den Versuch unternehme, ein solches Thema zu behandeln. Aber du wollest mir für meinen Teil, wo ich nicht imstande bin, vergeben. Aber irgendwie fragt mein Herz, frage ich dich, auf welche Art du die Botschaft in die Herzen der Menschen eindringen lassen möchtest. Denn ich sehe, dass die Stunde sich nähert. Und sei uns gnädig, Gott, und rette jeden und fülle jeden mit dem Heiligen Geist. Und mögen sie deine Kinder sein, eingehüllt in deiner göttlichen Güte. Und mögen sie die Geborgenheit von dem Herrn Jesus Christus empfangen. Denn unsere Nation ist nicht gesichert. Wir haben gedacht, dass wir es seien, aber so hat das babylonische Königreich ja auch gedacht. Jedoch war während all dieser Zeit eine moralisch böse Nation am Werk. Und auch heute wirkt eine moralisch böse Nation, wovon wir jetzt wissen, dass sie uns weit voraus ist und wir ihnen ausgeliefert sind. Herr, die Gemeinde ist von dir abhängig. Bevor man sie zerstören kann, wirst du sie hinwegnehmen. O Herr, nimm uns in deine Obhut heute Abend und segne uns um Jesu Willen. In seinen Namen beten wir. Amen. Und nun seid ganz leise für eine Minute. Seid ehrfürchtig. Leise und inniglich rufet Jesus. Rufend nach dir und nach mir, während wir nun singen, schaut in euch selbst hinein, macht Inventur, erwartet vor deiner Tür und erhält Ausschau. Erhält Ausschau nach dir und nach mir. Komm heim. Komm hinauf. Komm höher hinauf. Alle, die ihr übermüdet seid. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt heim. Ernstlich und inniglich rufet Jesus. Ruft, o Sünder, komm heim. Oh, wäre es nicht wunderbare Zeit, wenn es gerade jetzt zu dieser Zeit geschehen würde? Oh, aber es ist in Ordnung. Jede Zeit ist richtig. Er ist bereit. Amen. Ich bin so froh, ihn zu kennen. Ich bin so froh, dass dieser alte, zerbrechliche Leib, welcher hier auf Erden verwelkt, in einem Augenblick verändert werden wird. Ich werde dann wieder zu einem jungen Mann zurückverwandelt werden, um für immer zu leben. Die Alten werden dort für immer jung sein, verwandelt in einen Augenblick der Zeit. Unsterblich werden sie dort in seinem Ebenbild stehen. Die Sterne und die Sonne werden sie überstrahlen. Welch eine Gelegenheit! Schickt ihn nicht weg. Oh, wie an diesem ewigen Tag, schickt den teuren Retter nicht von euren Herzen weg. Ihr werdet nach dem teuren Retter verlangen. Schickt ihn nicht weg. Lasst es diesen Abend sein. Vielleicht lieben, wie viele lieben ihn mit dem ganzen Herzen und wie viele sind bereit, wenn er jetzt kommen würde? Oh, wir sollten dankbar sein. Fühlt ihr nicht, dass ihr in eurem Innern gereinigt seid? Wir sind gereinigt durch das Evangelium. Wir sind gewaschen durch das Wasserbad des Wortes. Reichet einfach zu eurer Seite die Hand und schüttelt euch die Hände und sagt zueinander, Gott segne dich. Ich fühle mich einfach sehr gut. Gott segne dich, Pilger. Gott segne dich, Schwester, Bruder. Wir sind Pilger auf dem Weg. Wir wandeln auf den herrlichen alten Hochweg. Überall, wo ich gehe, erzähle ich, dass ich lieber ein altmodischer Christ bin, als alles andere, da was mir bekannt ist. Nun, während wir in diesem Augenblick von höchster Ehrfurcht sind, glaube ich, dass es einfach ein bisschen zu spät ist, um eine Gebetslinie zu rufen. Lasst uns. Ich glaube, dass es dem Heiligen Geist sehr wohlgefällig ist, dass eine so große Zahl zu Christus kommt. Nun, ihr solltet euch sehr schnell eine Gemeinde suchen, getauft werden und in die Gemeinde hineingehen, in eine gute, geisterfüllte Gemeinde und solltet dort bleiben, solange ihr lebt. Welche sind die Werke, die Christus verhieß? Er sagt, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Denn seine Gegenwart ist hier. Ich weiß es, Freunde. Ich weiß ohne einen Schatten von Zweifel, dass Jesus hier ist. Es ist derselbe Mann, der in Galiläa wandelte. Es ist derselbe Mann, der euch durch sein Blut erlöst hat und euch durch seine Wunden geheilt hat. Und er ist hier, um uns unter uns zu wirken und alles zu erfüllen, was er damals tat. Denn es ist derselbe Herr Jesus. Nun lasst uns während einen Augenblick in aller Ruhe beten. Betet einfach, während ich versuche, das Vorhaben des Heiligen Geistes herauszufinden. Oh, diese wunderbare Musik. Wie würden die Menschen, die in Qual sind, es heute Abend lieben, die schöne Musik zu hören? Die Menschen, die vielleicht auf denselben Stühlen gesessen haben, worauf ihr heute Abend sitzt. Sie haben das Evangelium gehört, aber sie sind daran vorbeigegangen. Deshalb sind sie heute Abend in der Qual. Wie würden sie es lieben, den Platz einzunehmen, den ihr jetzt innehabt? Aber sie sind zu weit davon weg jetzt. Etwas fehlt auf dem Band von Bruder Branham, deswegen möchte ich das lesen. Herr, der du Himmel und Erde gemacht hast, der du den gesegneten Herrn Jesus mit der Fülle des Geistes auf diese Erde gesandt hast, sagtest durch seine Lippen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der Weinstock selbst trägt nicht die Frucht, aber die Reben tragen die Früchte. Ich bete Gott, dass du dich selbst heute Abend in unserer Mitte kundtun möchtest, damit diese Menschen erfahren, dass die Botschaft, die gerade gepredigt worden ist, von dir kommt, dass du warnend uns auf die letzten Tage aufmerksam machst, die uns bevorstehen, um uns zuzubereiten. Es mag sein, dass hier kranke Menschen sitzen, Herr, ermutige sie, damit sie geheilt werden mögen, denn solches erbitten wir zur Verherrlichung Gottes. Nun, Herr, wir übergeben uns dir selbst als die Gemeinde des lebendigen Gottes. Du siehst, dass eine jede Hand, wie ich es annehme, hier in diesem Gebäude erhoben wurde. Und ich werde dich heute Abend bitten, Herr, ob du etwas Spezielles für uns tun würdest. Und schenke es doch gerade jetzt, damit diese Menschen sich selbst dir hingeben können, dass der ganze... Dieses bitten wir in Jesu Namen. Amen. Denn er zeigt immer Gnade, bevor das Gericht kommt. Ich werde nun die Prediger bitten, dass sie da bleiben möchten, um zu beten. Lasst uns beten. Und nun speziell, ich habe gepredigt und ich werde vielleicht euch Menschen, die ihr hier vorne seid, einfach bitten oder wo immer ihr euch auch befindet, dass ihr einfach anfangt, dieses zu sagen. Die Bibel sagt, dass er der hohe Priester ist, der durch das Mitgefühl für unsere Schwachheiten berührt werden kann. Gut, wenn es so ist, dass er der hohe Priester ist, welcher er gestern war, so ist er auch derselbe heute. Und wenn dasselbe Wirken, welches er gestern tat, wird er heute zutage auch tun. Denn er ist ja derselbe. Stimmt das? Er wird berührt wegen eurer Schwäche, durch euer Gefühl. Deshalb lasst ihn zu euch zurückreden. Denkt einfach daran, dass er, als er vor einer Zuhörerschaft stand wie dieser, zu einem Mann sagte, der Simon hieß, dein Name ist Simon, du bist der Sohn des Jona, aber von nun an wirst du Petrus genannt werden. Wer wurde er später? Der geliebte Apostel. Und als Philippus Nathanael fand und der Herr Nathanael sah, sagte er, seht ein Israelit, in welchem kein Falsch ist. Er sagte, sieh, ein Israelit, ein Christ, eine ehrliche Person. Mit anderen Worten, Nathanael sagte, woher kennst du mich, Meister? Und er sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, sah ich dich. Die Frau mit dem Blutfluss kam dorthin. Er schaute auf die Zuhörerschaft. Sie dachten, dass seine Werke vom Teufel waren. Und sie sagten in ihren Herzen, er ist Beelzebub. Und er kannte ihre Gedanken. Stimmt das? Und er sagte, ich tue nichts, es sei denn, dass der Vater mir es zuvor zeigt. Und die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Auf die Art und Weise muss er es auch heute sein, der in seiner Gemeinde wirkt. Da das gemäß seinem Wort ist. Und nun möchte ich euch fragen, würdet ihr ihn als euren Heiland annehmen, wenn an zwei oder drei Menschen mit genügend Glauben aus dieser Zuhörerschaft sein Wirken gezeigt würde, wenn diese zwei oder drei, sein Gewand berühren und er in seinem Geiste zurückkehren würde und genau das bewirken wird, wie er es tat, als er noch auf Erden war, würde das für euch alle genügen? Würdet ihr ihn dann annehmen als euren Heiler? Sagt Amen. Wenn ihr es tun würdet, möge er es gewähren. Ist mein Gebet. Nun betet ihr einfach. Und wenn ihr, wie viele kranke Menschen sind hier, die geheilt werden möchten? Hebt eure Hand. Einfach überall. In Ordnung. Kranke Menschen, die geheilt werden möchten. Und wenn dort irgendjemand in diesem Gebäude ist, den ich kenne keinen von denen, die ich sehe. Ich denke, dass dieses hier Rosella ist, die hier sitzt. Das kleine Mädchen, das eine Alkoholikerin war, welches irgendwo aus einer Versammlung herausgerufen wurde. Sie war eine Alkoholikerin und die Ärzte hatten sie bereits aufgegeben. Der Herr hat sie gerufen. Das Mädchen weiß, dass ich sie niemals gesehen oder gekannt habe. Und der Herr erzählte ihr alles aus ihrem Leben und alles bezüglich ihres Zustands und sagte, dass sie geheilt werden würde. Und nun ist sie hier heute Abend als ein sichtbares Zeichen der Gnade Gottes. Eine Alkoholikerin, der jeder Arzt weggeschickt hatte, sogar die anonymen Alkoholiker. Ich kenne sie. Aber abgesehen davon, dass ich sie kenne, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Bruder mit dem grauen Anzug, der mich anschaut, dass der gerade dort sitzt, der Bruder ist, der uns die Blumen bringt. Ich glaube, dass das richtig ist. Ich kann mich aber an seinen Namen nicht mehr erinnern. Er war vor nicht allzu langer Zeit bei mir zu Hause mit Bruder Bose. Bruder Schulz. Außerdem so dachte ich, dass ich Bruder Fred Softman gerade vor einigen Augenblicken sah, irgendwo in diesem Gebäude. Aber ich habe vergessen, wo es genau war, wie es auch sein mag. Er war hier und ist irgendwo. Außer diesen ist mir keiner bekannt. Aber Gott kennt euch alle. Wenn ihr alle nur beten würde und Gott bitten, dass er euren Glauben prüfen möge. Und nun möge sich keiner herumbewegen. Seid sehr ehrfürchtig während der nächsten wenigen Augenblicke. Seid einfach so ehrfürchtig, wie es nur sein könnte, während einiger Augenblicke und sitzt einfach ruhig da. Denkt daran, Christus hat es verheißen, eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Doch ihr werdet mich sehen, denn ich ist ein persönliches Fürwort. Ich werde mit euch sein bis zum Ende der Welt. Die Dinge, die ich tue, werdet ihr auch tun. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ist das die Wahrheit? Es muss die Wahrheit sein. Gut, ich bin dem Herrn sehr dankbar. Ihr könnt eure Häupter erheben, wenn ihr es möchtet. Gerade hier an der Ecke sitzt eine Dame. Sie ist eine farbige Frau. Dame, ich kenne dich nicht. Gott kennt dich. Da ist das Licht, jetzt gerade über dieser Frau. Sie hat, wenn der Herr mir offenbaren wird, welches dein Leiden ist und wofür du betest, wirst du glauben, dass es der Herr Jesus ist, der dir helfen wird? Du musst in Not sein, oder etwas ist da, was dich bedrückt, oder was du verlangst, denn das Licht hängt direkt über dir. Seht, Freunde, ihr sagt, gut, ich sehe es nicht. Das ist möglich, dass ihr es nicht seht. Ich schaue gerade danach, seht ihr? Ihr sagt, gut, Bruder Brennan, wenn du es mit deinen Sinnen sehen kannst, kann ich es auch sehen. Oh nein, Paulus sah den Herrn Jesus in der Form eines Lichtes, und die, die mit ihm waren, sahen es nicht. Seht ihr? Die Astrologen sahen den Stern, das Licht, welches sie führte, aber außer ihnen sah keiner diesen Stern. Es ist nur für einige zu sehen. Es sind Gaben. Diese Frau hat eine Nasendrüsenentzündung. Das ist richtig. Du hast auch ein Herzleiden. Das stimmt genau. Höre zu. Dein Name ist, sie nennen dich Assi. Dein Familienname ist Abscher. Du wohnst in Nord-Cleveland-Straße. Deine Adresse ist 1264. Das stimmt genau. Du hast etwas berührt, Dame. Du weißt, dass du niemals mich berührt hast. Das Mädchen, welches dort neben dir sitzt, betet auch. Und sie betet. Und sie betet für jemanden anders. Und das ist deine Mutter. Und sie hat etwas Verkehrtes mit ihren Lungen. Und du stehst in einer Verbindung mit dieser Frau hier. Du bist ihre Schwiegertochter. Und dein Name ist Margret. Das ist richtig. Und du wohnst in demselben Ort. Ich sehe dich kommen und hineingehen. Was denkst du darüber, Herr? Der Mann, der dort neben dir sitzt, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Du glaubst das? Wenn der Herr mir offenbaren wird, was deine Schwierigkeit ist, wirst du ihn annehmen? Du hast ein Magenleiden. Das stimmt. Wenn das richtig ist, stehe auf. Richtig. Du bist ein Prediger. Natürlich, sagt ihr, er schaut sich seine Kleidung an, die er als Geistlicher trägt. In Ordnung, man könnte annehmen, dass du ein Presbyterianer bist, aber du bist ein Pfingstprediger. Das stimmt. Amen. Durch deine Nervosität wurde dein Magengeschwür verursacht. Jetzt ist es gegangen. Gehe heim und sei gesund, Bruder. Amen. Hab Glauben an Gott. Zweifle nicht. Was denkst du, der du gerade hier sitzt? Ja. Glaubst du? Glaubst du, dass ich Gottes Knecht bin? Möchtest du etwas von Gott? Wenn Gott mir offenbaren wird, was du möchtest, willst du glauben, dass das übernatürlich getan wird? Glaubst du, dass es genau das wäre, was Jesus sagen würde, mit deinem ganzen Herzen? Du hast ein Geschwür, und dieses Geschwür ist an deiner Hüfte. Das stimmt. Und du hast auch ein Magenleiden. Es wird verursacht durch einen Zustand der Nervosität. Das stimmt. Dein Name ist Eva May. Redman ist dein letzter Name. Du wohnst in einer Straße, 1378 West 13. Straße. Richtig, damit du wissen darfst, dass ich Gottes Knecht bin, sage ich dir, dass das kleine Mädchen, was dort sitzt, dein Kind ist. Du möchtest, dass für sie gebetet wird. Das kleine Mädchen hat Blutungen und diese Blutungen kommen immer dann, wenn sie aufgeregt wird oder sehr inbrünstig weint. Das ist so, spricht der Herr. Der kleine Junge dort ist ihr Bruder, das ist richtig. Du möchtest auch, dass ich für den kleinen Jungen gebetet wird. Er wird geplagt von Verstopfungen und er hat gerade vor kurzem auch viel an Gewicht verloren. Hat er es nicht? Das ist so, spricht der Herr. Die weiße Frau, die dort neben dir steht, scheint sehr beunruhigt über etwas zu sein. Glaubst du, Schwester? Glaubst du, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt hat, um den Heiden die Botschaft zu bringen, dass er bald kommen wird? Ein Drüsenleiden plagt dich. Auch ein Darmleiden und du bist nervös. Du bist auch nicht von dieser Stadt. Du kommst aus Detroit. Deine Adresse ist oder Nummer ist 12134 Fandler Straße. Das ist richtig, Detroit, Michigan. Du bist eine Italienerin. Dein Name ist Viola Polofemba. Hab Glauben in Gott und empfange, worum du bittest. Was denkst du dort in diese Richtung? Glaubst du mit deinem ganzen Herzen? Was ist mit dir, kleine Dame, die du dort sitzt? Glaubst du mit deinem ganzen Herzen? Kleine Dame, am Ende dort? Gut, eine von euch beiden. Es tut nichts zur Sache. Was denkt ihr? Du dort gerade neben mir, glaubst du mit deinem ganzen Herzen? Du, die kleine Mutter dort, die mich anschaut, was denkst du darüber? Glaubst du, dass der Herr Jesus dich von diesen Krampfadern, die du hast, heilen würde? Du glaubst das? Vielleicht würdest du mir glauben, wenn ich dir erzählen würde, dass dein Ehemann ein Ohrenleiden hat. Du wolltest, dass für ihn gebetet würde. Das stimmt genau. Glaubst du mir nun? Du hast es erst nicht mitbekommen, aber als du dann deine Heilung empfingest, ist es dir zum Bewusstsein gebracht worden. Du Dame dort drüben, neben mir, du hast deine Hand erhoben. Was denkst du davon? Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Wirst du es glauben? In Ordnung. Dann wird deine Gelenkentzündung von dir genommen werden. Woran dachtest du, Herr? Du, der du mit deinen Händen gewunken hast. Glaubst du, dass Gott dich von deinem Herzleiden befreien würde, dass er dich gesund machen würde? Glaubst du, dass er es tun wird? Du, die du dort sitzt, dort nach ihm schauend, glaubst du auch, du möchtest, dass Gott, auch du hattest ein Herzleiden, hattest du es nicht? Ja, und du hast auch die Zuckerkrankheit, das stimmt, glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Dann kannst du es haben, glaubt ihr nicht, hab Glauben in Gott. Was ist hier unten? Du, Herr, der du am Rheinende sitzt. Glaubst du? Du solltest glauben, denn du bist gerade geheilt worden. Seht ihr, du hattest einen Fußleiden. Hattest du das nicht? Glaubst du, dass der Herr Jesus... Aber du betest nun für jemand anderes. Und dieser andere ist dein Bruder. Und er ist in Wisconsin. Er hatte gerade eine Operation an seinen Lungen. Eine Lungenhälfte wurde herausgenommen. Das stimmt. Glaubst du? Dann kannst du auch empfangen, worum du bittest. Oh, gesegnet sei der Name des Herrn. Ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. Preisen das Lamm, welches für die Sünder geschlachtet wurde. Gebet ihm die Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat einen jeden Flecken hinweggewaschen. Gesegneter Herr, Eines Tages werden wir dich sehen, wenn wir in den Himmel hinübergehen. Wir wissen, dass du hier nun in einem geistlichen Leibe unter uns bist. Du hast dich selbst auf vollkommene Weise uns kundgetan. Die Welt kann das nicht sehen, Herr. Wir erwarten es auch gar nicht, dass sie es könnte, da du sagtest, sie werden mich nicht mehr sehen. Aber wir wissen, dass du Kinder hast, die dich sehen können. Wir haben Kinder, die dich kennen. Wir sind dir dankbar dafür und wir beten nun darum, dass du mit dem großen Heiligen Geist nun über dieses Gebäude rauschen mögest und dass ein jeglicher dieser Kranken hier geheilt wird. Empfang nun Glory für dich selbst, Herr. Mögen die Menschen doch nicht abgestumpfter sitzen, sondern mögen sie aufstehen und leuchten und Gott Preis und Ehre geben in Jesu Namen. Wenn ihr ihm glaubt, steht auf, gebt ihm Preis und Ehre mit eurem ganzen Herzen und erfreut euch in den Herrn Jesus, denn er heilt nun einen jeden von euch mit seiner großen göttlichen Herrlichkeit. Der Herr segne euch. Amen.